Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu einer richtig vollen Premierenausgabe in dieser Samstagnacht. In Weimar gibt es eine neue Inszenierung der Oper Die Tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold. Am Schauspiel Köln versucht sich die Performance-Künstlerin Ayla Pierrot-Arendt an einem Essay von Susan Sontag, einem ihrer letzten, die Leiden anderer betrachten. Und schon lange mit großer Spannung erwartet Nureyev am Staatsballett Berlin, also genau jenes preisgekrönte Ballett von Kirill Serebrennikov, das in Moskau super erfolgreich war und trotzdem abgesetzt wurde aus politischen Gründen. Ein Ballett, also über einen Ballettstar von einem verfolgten Star inszeniert. Es ist das Ballettereignis der Saison, wurde heute sogar von Arte live übertragen. Die Aufführung des Balletts Nureyev des russischen Starregisseurs Kirill Serebrennikov. Das Stück wurde 2017 am Moskauer Bolschoi-Theater uraufgeführt und dann 2023 abgesetzt, obwohl es zu den erfolgreichsten und beliebtesten Produktionen des Balletts gehörte. Wegen Darstellung von Nacktheit und Homosexualität, so der Vorwurf, Serebrennikov ist ja offen schwul, stand unter Hausarrest und lebt inzwischen in Berlin. Und dort war eben auch heute Abend die Premiere mit dem Staatsballett zu sehen. Unsere Kritikerin Elisabeth Nehring war für Fazit dabei und ist jetzt im Studio. Hallo.
Hallo.
Elisabeth, erstens, das war ein langer Ballettabend, 2,5 Stunden. Und man könnte sich vorstellen, dass das auch ein emotionales Ereignis war, diese Produktion. Die war ja noch nie außerhalb Russlands zu sehen. Wie hast du die Atmosphäre wahrgenommen?
Ja, da lag schon eine große Erwartung drauf. Ich würde sagen, die Atmosphäre war heute russisch dominiert. Zumindest hat man sehr viel Russisch im Publikum gehört. Also diese Geschichte dieser Inszenierung, die du gerade erzählt hast, mit all ihren politischen Implikationen, die schwang heute deutlich mit. Man hat es auch an den Standing Ovations erkannt. Die Leute sind sofort aufgestanden nach der Vorstellung. Aber witzigerweise wurde beim Schlussapplaus so viel gefilmt, dass er nicht so stürmisch ausfiel wie sonst, weil alle ihre Handys in der Hand
hatten.
Schade
eigentlich.
Ja, ein bisschen.
Das ist die Geschichte eines russischen Star-Tänzers, eben diesem Rudolf Nureyev, der die Sowjetunion verließ, um im Westen Karriere zu machen. Wie erzählt denn Serebrennikov dieses Leben, das ja irgendwie auch nah an seinem eigenen dran ist?
Er ist nah dran und bleibt doch ganz bei Nureyev, der die Sowjetunion auch verließ, um die Freiheit zu finden. Das wird immer wieder auch stark betont. Serebrennikov benutzt einen äußerst wirksamen Trick, um diese Lebensgeschichte nachzuerzählen. Das Stück beginnt nämlich mit einer Auktion, bei der nach Nureyevs Tod seine Sachen versteigert werden.
Lot 45. A set of 12 chairs by designer Josef Urban. Manufactured by Tonet, 1906. Leather seats, finished with copper studs.
Ja, da hört man das schon wieder, der Auktionär sozusagen diese Objekte anpreist. Und schon diese erste Szene ist ganz groß inszeniert mit vielen Objekten und Personen auf der Bühne. Wir sehen einen Auktionssaal mit vielen Stühlen, Projektionen von den Gegenständen, Menschen. Das Ganze ist ein bisschen historisierend, aber dazu gibt es moderne Neonlampen zum Beispiel unter der Decke. Also schon da mischen sich auch die Zeiten miteinander und das zieht sich durch die Inszenierung. Und aus dieser ersten Szene entwickelt sich dann fast organisch der Beginn von Nureyevs Laufbahn in der Vaganova-Akademie in St. Petersburg, damals ja Leningrad. Ein Ballettsaal, der sich füllt mit jungen TänzerInnen. Es gibt Training, Nureyev fällt seinem berühmten Lehrer Alexei Puschkin auf. Nicht zu verwechseln natürlich mit dem Schriftsteller. Und dann geht es weiter mit den Lebensstationen Nureyevs, also die Flucht bei einem Gastspiel in Paris, die Ankunft in der westlichen High Society, ein berühmtes Fotoshooting, wo er nackt ist, wo dann auch Originalfotos zu sehen sind. Als Projektion die Begegnung mit Erik Brun, einem dänischen Tänzer, der seine Lebensliebe werden wird, die langjährige Arbeitspartnerschaft mit Margot Fonteyn, einer sehr berühmten britischen Tänzerin, die 20 Jahre älter war als er. Also das sind nur einige Stationen und immer wieder zieht Regisseur Serebrennikow die Metaebene dieser Auktion ein und verschiedene gesprochene Textpassagen, in denen Briefe an Nureyev von seinem Weggefährten und Kollegen gelesen werden, so dass man sowohl die Geschichte in Ausschnitten erzählt und getanzt bekommt, als auch den Blick von außen auf Nureyev hat.
Er hat die Sowjetunion Rudolf Nureyev 1961 verlassen. Heute, wissen wir alle, verlassen auch wieder viele KünstlerInnen Russland. Kann man sich jetzt fragen, muss das überhaupt in die Gegenwart geholt werden, so ein Stück? Oder schwingt da nicht sowieso genug Gegenwart mit, indem man auch nur diese Historie erzählt?
Total. Also das Stück ist so aktuell, wie man es interpretiert. Und das ist natürlich bei den derzeitigen Bedingungen nicht schwer oder auch total naheliegend. Die Inszenierung kommt fast gänzlich ohne aktualisierenden Bezug zu den russischen Verhältnissen aus. Die werden die von 2017, dem Entstehungsjahr des Balletts. Einmal ist in einer Textpassage die Rede von dem Land, Zitat, das seine Künstler nicht ehrt und die deswegen das Land verlassen haben. Und das ist natürlich ganz klar, zielt auch auf die Gegenwart. Und ganz offensichtlich war es in Russland ab 2022, als die LGBTQ-Gesetze verschärft wurden, schon genug, dass eben Männer in Frauenkleidern und Stöckelschuhen auf einer Bühne auftreten. Einmal tritt Nureyev auch nackt auf und seine Homosexualität, seine Liebe zu Männern und zu Erik Brun wird eben auch ganz deutlich gezeigt, auch körperlich. Und das war eben in Russland schon Provokation genug.
So. Getanzt wird dieser Rudolf Nureyev von Davis Suarez. Ist der so betörend wie sozusagen die Rolle, in der er steckt? Also Nureyev war ja auch einer, der das Publikum verrückt gemacht hat quasi.
Ja, das ist natürlich wirklich so eine Hardcore-Frage, ja, und auch eine Hardcore-Rolle. Also David Suarez, der tanzt den Nureyev ganz toll. Er kommt vom Bolschoi-Theater, der Russland auch nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine verlassen und ist dann ans Staatsballett gekommen. Und keine Frage, er gibt diesem Nureyev das Ungestüme, das Unkonventionelle, das dieser Tänzer ja hatte, für das er berühmt war. Er war ja gar nicht so sehr für seine perfekte oder präzise Technik berühmt. Er war bekannt für seine furiosen Drehungen und die hohen Sprünge und auch das Wilde daran. Und das sieht man an David Suarez auch, wobei eben auch immer klar wird, dass ein Tänzer von heute niemals einen Tänzer der Vergangenheit wirklich verkörpern kann. Suarez hat ja schon einen ganz anderen Körperbau. Er ist sehr langgliedrig, sehr schlank. Nureyev war viel muskulöser. Es sind ja völlig anders trainierte Körper heute. Und diesen Gap, den muss man natürlich immer mitdenken und auch ein bisschen aushalten.
Also was würdest du sagen, insgesamt auch ein ästhetisch überzeugender Abend? Also etwas, was man, wenn es geht, gesehen haben muss, sollte?
Ich finde schon. Also ich habe sonst ein bisschen Schwierigkeiten mit narrativen Balletten als Kunstform von heute. Aber ich finde, heute hat sich wirklich alles ganz toll gefügt. Der Komponist Ilya Demutzky, der hat ja die Musik auch eigens für diese Produktion geschrieben, ganz im Stile klassischer Ballettmusiken mit vielen musikalischen Zitaten und Entlehnungen. Mal romantisierend, mal dramatisierend und mitunter poltert es auch so ein bisschen. Da hätte ich mir an einigen Stellen ein bisschen mehr Feinheiten gewünscht. Aber insgesamt passt es sehr gut zusammen. Choreograf Juri Posokov, der choreografiert auch auf der klassischen Basis, aber sehr dynamisch und abwechslungsreich. Sicher der zweite Akt, der hatte dann am Anfang, war der ein bisschen überladen, ein bisschen nervös fast, als wenn man nochmal alles unterbringen will. Der erste wirkte deutlich strukturierter. Und eben diese gesprochene Textebene, das ist so eine gute, guter Dreh gewesen, weil dadurch eben nicht der Tanz mehr alles erzählen muss. Ja, der Tanz ist dadurch ein bisschen freier. Ich war beeindruckt und kann nur empfehlen, diese Inszenierung anzuschauen.
Elisabeth Nering über das Ballett-Highlight dieser Saison Nureyev von Juri Posokov und inszeniert von Kirill Serebrennikow an der Deutschen Oper Berlin. Am Montag, den 30. März, ist die nächste Vorstellung und ich sage danke, Elisabeth.
Ich danke.
Blick Richtung Osten bei der Leipziger Buchmesse. Das gehört traditionell dazu, mit Literatur aus Mittel- und Osteuropa, dem Balkan und auch die Ukraine hat wieder einen Stand. Zudem ist die Schwerpunktregion in diesem Jahr ja die Donaueinfluss, der sich über 10 Länder bis ins Schwarze Meer zieht. Aber auch die innerdeutsche Ostperspektive nimmt in Leipzig einen großen Raum ein, vor allem mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat Eindrücke gesammelt.
An ostdeutschen Stimmen mangelt es auf der Leipziger Buchmesse nicht. Die Leipziger Journalistin Jana Hensel versucht in ihrem Reportageband »Es war einmal ein Land« zu verstehen, vielleicht auch zu verarbeiten, wie die ostdeutsche Gesellschaft sich, wie sie schreibt, von der Demokratie verabschiedet hat. Der Thüringer Soziologe Matthias Quent hat mit »Keine Macht der Ohnmacht« einen Demokratieratgeber geschrieben, der Tipps gibt, angesichts von AfD-Höhenflügen in Umfragen nicht zu resignieren. Der gefragteste Ostautor ist auf dieser Messe wohl Lukas Rietschel. Manche Kritikerin sieht in seinem dritten Roman »Sanditz« den Nachwenderoman schlechthin. Für die Buchpremiere räumte das Leipziger Schauspielhaus seine große Bühne frei, öffnete wegen des starken Andrangs auch die Zuschauerplätze auf dem Rang.
Ich hatte noch nie so eine Aufmerksamkeit. Ich werde hier irgendwie durch die Gegend getragen und fühle mich beseelt und in meinem Ego gestreichelt, wie lange nicht. Es wird also auch Zeit, diesen Ort wieder zu verlassen, damit ich nicht wirklich anfange zu denken, ich wäre der Größte.
In Sanditz zeichnet Rietschel ein vielschichtiges Porträt seiner Heimat, der ostsächsischen Oberlausitz. Er erzählt von Braunkohleverwüstungen in der DDR, vom Widerstand in einer protestantischen Kirchgemeinde bis hin zu einer gewissen Widerspenstigkeit zu Corona-Zeiten. Dabei will der 32-jährige Sanditz nicht als Ostroman verstanden wissen, sondern als Blick auf ein spezifisches protestantisches Milieu. Der Osten sei vielfältig, die Leipziger Messe ein wichtiger Ort, um darüber zu sprechen.
Um eben festzustellen, dass es kein homogener Block ist. Das ist doch völlig klar, dass Dresden nichts zu tun hat mit, sagen wir mal, Rostock oder so. Außer, dass die mal in einem gemeinsamen Land lagen, was es nicht mehr gibt. Also da gibt es unterschiedliche Kulturgeschichte, da gibt es unterschiedliche Wirtschaftsräume. Da entsteht idealerweise beides, ein Bewusstsein für die Gemeinsamkeiten und für die Unterschiede und eben auch ein Bewusstsein dafür, dass man vielleicht ein bisschen resilienter wird gegen dann wiederum Zuschreibungen aus, in Anführungsstrichen, dem Westen, der ja gerne den Osten als einen Block sieht, um sagen zu können, nee, aber es stimmt ja eigentlich gar nicht.
Raum für innerdeutsche Debatten gibt auch ein Panel, das Nachwendeperspektiven zusammenbringt. Neben Rietschel sitzt hier unter anderem der YouTuber Alexander Prinz aus Halle, der gerade ein Buch über Oststolz veröffentlicht hat. Er beobachtet, die Abwertung von Ostdeutschland führe dazu, dass in seinem Umfeld die DDR-Vergangenheit zunehmend verklärt würde.
Dieser Sehnsucht nach einer mutmaßlich einfacheren Zeit, dass auch die Frustration, im Osten geblieben zu sein, bei meinen Eltern jetzt immer stärker wird. Mein Vater hat mir vor anderthalb Jahren gesagt, irgendwie habe ich mein Leben vergeudet, weil er gezielt nach der Wende da geblieben war und sich gesagt hat, ich möchte die Heimat quasi mit aufbauen jetzt im Kapitalismus. Und jetzt blickt er drauf zurück und sagt, naja, es hat sich alles nicht gelohnt irgendwie.
Ein Gefühl, das in Parteien wie AfD und BSW einen politischen Ausdruck findet. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Herbst könnte erstmals zu einer rechtsextremen Regierung führen, fürchtet die in Wismar geborene Autorin Anne Rabe.
Da geht es letztlich um die Selbstverteidigung unseres Landes. Und das entscheidet sich ganz klar in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt ganz entscheidend mit, wie das auch für die gesamte Bundesrepublik weitergehen wird.
Trotz dieser politischen Zäsur scheint ihr der Diskurs über Rechtsextremismus in Ostdeutschland auf dieser Messe weniger im Fokus als in den vergangenen Jahren.
Wir kommen da ja nicht wirklich gut voran. Es wird sich zeigen, ob wir im Herbst noch in allen Bundesländern dieser Republik demokratische Parteien an der Macht haben. Vielleicht ist es so, dass wir ja auch als intellektuelle Gesellschaft gerade keine guten Antworten finden.
Ines Geipel beleuchtet in ihrem für den Leipziger Messepreis nominierten Buch »Landschaft ohne Zeugen«, wie sich die Erinnerung an das Konzentrationslager Buchenwald in Thüringen in Ost und West unterscheidet.
Wenn westdeutsche Besucher nach Buchenwald gehen, ist das eine jüdische Geschichte und für Ostdeutsche ist es eine kommunistische Geschichte und beides stimmt nicht. Das wäre so wichtig, also Buchenwald als eine Kernerzählung für ein gemeinsames Erinnern zu lesen.
Ein anderer Ostdeutscher fand eher wenig Beachtung. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah stellte einen Roman vor, Die Reise nach Europa. Eine Lesung Krahs hatte die Messe wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Als Krah am Messedonnerstag dennoch zum Verlagsstand kam, dürften die meisten Besucher davon kaum Notiz genommen haben.
Alexander Moritz über ostdeutsche Autoren und Autorinnen auf der Leipziger Buchmesse. Dort wurde heute auch der Hauptpreisträger des Deutschen Buchhandlungspreises bekannt gegeben. Um den Preis gab es ja wegen Ausschlusses von drei linken Buchläden durch Kulturstaatsminister Weimar sehr viele Diskussionen in den letzten Tagen. Den Titel Beste Buchhandlung erhielten die Aegis Buchhandlung in Ulm, der Leipziger Kinderbuchladen Serife und der Berliner Prinz-Eisenherz-Buchladen. Preisverleihungen gab es wegen der Querelen keine. Morgen ziehen wir Buchmessenbilanz. Bei Fazit, da wird dieses Thema bestimmt auch nochmal besprochen.
Fazit.
Susan Sonntag gehört zu den großen Intellektuellen unserer Zeit. Ihre Texte haben an Aktualität nichts verloren. So auch der Essay Das Leiden anderer betrachten, kurz vor ihrem Tod 2004 erschienen. Sonntag befasst sich darin mit Kriegsfotografie und mit der Frage, was ist real? Ein kluger und vielschichtiger Text, der jetzt die Grundlage für ein neues Stück bildet, das heute am Schauspiel Köln zur Uraufführung gekommen ist. Im Essay wie im Stück geht es darum, was die Bilder vom Krieg eigentlich mit uns machen.
Wie soll man das auch verstehen? Zu Hause sieht man ja nur die Bilder von den Trümmern und den Verwundeten, die Leichen auf den Straßen. Das Trauma dieser Realität einzufangen, das braucht mehr als ein Foto vom fallenden Soldaten. Aber da hat sich die Kriegsfotografie auch verändert. Leinwand.
Ich bin live dabei auf Instagram. Reality Show. Ich kenne das Surren der Drohnen. Ich kenne Explosionen in Zeitlupe. Ich habe Kinder gesehen in Trümmerbergen. Immer detaillierter mein Wissen um all die Grausamkeiten, die Menschen sich gegenseitig antun.
Ja, das Leiden anderer betrachten heute Abend also auf der Bühne das Schauspiel Köln. Mit dabei für Fazit war unser Kritiker Christoph Orem. Hallo.
Hallo.
Erstmal schwer vorzustellen, wie so ein intellektueller Text von Susan Sonntag bühnentauglich gemacht wird. Man merkt hier sofort, der ist irgendwie aktualisiert, ergänzt. Was wird denn da eigentlich verhandelt?
Ja, genau. Also ganz am Anfang wird nämlich auch verhandelt, dass man diesen Text so natürlich nicht auf die Bühne bringen kann. Wir sehen das Buchcover der aktuellen, ich glaube, es ist der Fischer Verlag, dieser Ausgabe auf eine Leinwand projiziert. Die vier PerformerInnen kommen auf die Bühne im lässigen intellektuellen Outfit. Alle haben dann tatsächlich auch so eine Ausgabe von dem Buch in der Hand und dann lesen sie abwechselnd daraus vor. Und dann ergibt sich so im Parfumsritt eine Aneinanderreihung der Grundthesen dieses immerhin 150-seitigen Essays. Das Leid anderer wird oft aus sicherer Distanz betrachtet oder Schockbilder erzeugen nicht automatisch Mitgefühl oder das Betrachten fremden Leids ist auch ein Machtverhältnis. Und natürlich kann man diesem sehr dichten und anspruchsvollen Text dann in diesem Setting auch nicht folgen. Wir sind ja im Theater und das merken auch die vier Performerinnen und fangen dann eben an, auf einem Satz so rumzukauen. Ah, wir brauchen eine Erzählung, wir brauchen eine Erzählung. Und diese Erzählung, die sich die vier dann quasi ausdenken, das bildet das Grundgerüst des Abends.
Mhm. Am Werk ist ja die Performance- und Videokünstlerin Ayla Piero Arendt. Das ist ihr Debüt als Theaterregisseurin, auch an einem großen Haus. Wie schlägt sie sich da?
Ich finde, dass hier die Grundidee, dass man sagt, okay, wir haben diesen Essay, wir nehmen dieses Thema und wir versuchen daraus jetzt eine Theatergeschichte zu machen. Das ist erstmal vollkommen in Ordnung. Also hier treten dann vier Figuren auf an irgendeiner Straßenkreuzung, in irgendeinem Krieg, eine Kriegsfotografin, ein Arzt, der freiwillig dort ist, um zu helfen, ein Extremsportler, ja, ein Biker, dessen 5000 Kilometer langer Trip ihn mehr oder weniger zufällig da entlang führt und dann auch eine Tramperin in einem Brautkleid, also eine Influencerin. Das ist alles sehr anspruchsvoll. Spielungsreich und schon gelungen. Dann macht es mal laut Boom, das Licht geht aus, die vier liegen schweratmend auf dem Boden. Sind sie tot? Leben sie noch? Naja, sie stehen auf jeden Fall wieder auf, Szenenwechsel und sie erzählen jetzt von sich. Wie halte ich das aus? 20 Stunden im OP. Wie halte ich das aus die ganze Zeit auf dem Fahrrad? Diese Kriegsfotografin, die das Foto sucht, ganz manisch schon, um den Krieg zu beenden. Ja, einfach draufhalten. Aber sozusagen Piero Arendt fällt dann dazu Szenen nicht so wahnsinnig viel ein. In einer Szene wenden sich die Schauspielenden den aufgestellten Scheinwerfern zu und sagen in einer Pose Klick und das Licht zuckt wie einem Blitzlicht und erzählen wieder ein, zwei Sätze und wieder Klick und das wird ein bisschen zu lang gemacht. Oder wenn das Maschinenhafte des Krieges in Form eines Techno-Beats von den Körpern mehr und mehr Besitz ergreift, bis sie zucken. Das funktioniert natürlich alles auf eine Art und Weise, hat man aber dann auch schon alles gesehen. Mhm. Und auch wenn immer wieder diese Schleifen gezogen werden, man so auf diese große Explosion zurückgeworfen wird, da entsteht kein echter Sog.
Okay. Aber nichtsdestotrotz ja ein super aktuelles Thema, ja. Leider. Was nimmt man von so einem Abend mit, inhaltlich?
Ja, das ist es eben. Wir haben eben in den Nachrichten gehört, Iran, Krieg, überall. Eigentlich sind wir von dieser Bilderflut gerade so erschlagen, möchte man sagen. Und dieser Abend bleibt dann so ganz bei sich. Der bietet uns sehr wenig, als Zuschauer dann sehr wenig Anknüpfungspunkte an unsere eigene Erfahrung, an unsere eigene Realität. Und natürlich auch an die Frage, wie gehen wir denn jetzt mit diesen Kriegsbildern um? Was macht das mit uns? Und all diese klugen Gedanken, die man auch im Kopf hat, wenn man den Essay von Susan Sontag dann gelesen hat, die kommen hier nicht wirklich zur Sprache. Das bleibt ganz am Ende ein bisschen hilflos, finde ich. Auch wenn hier eine Klammer gefunden wird und am Ende nach diesem szenischen Spiel, nach einer knappen Stunde, die Performer wieder vor die Bühne treten und dann eben die letzten Sätze dieses Essays lesen und das Stück zu Ende ist, das verpufft leider etwas und bleibt tatsächlich bei aller Bildgewalt, die teilweise erzeugt wird, bei aller Intensität auch, bleibt es aber bei sich und naja, kann dann nicht wirklich was transportieren und auch nicht wirklich bereichern.
Also vielleicht lieber den Text von Susan Sontag dann lesen. Ja, ist natürlich auch von vornherein eine ordentliche Fallhöhe, die man sich da aufgebürdet hat. Ne?
Ich finde auch, also dass man sich diesem Thema jetzt widmet an so einer städtischen Bühne und dass man auch jemandem sozusagen die Chance gibt, sich über so einen Text und auch über so etwas, was ja dann auch funktioniert erstmal in der Werbung, zu profilieren, das ist vollkommen in Ordnung. Aber natürlich hat man damit auch eine Fallhöhe geschaffen, die natürlich kaum einzulösen ist. Also wenn man mit solchen großen Namen sich dann da schmückt und bewirbt. Und da wäre es vielleicht geschickter gewesen, das Thema Krieg, das Thema Realität, das Thema Bilderstärke, wie transportiert sich das, was kann man überhaupt glauben, vielleicht nicht gleich an diesem Essay aufzuhängen, wenn das natürlich auch in der PR und der Werbung besser zieht, sondern sich doch vielleicht einen etwas anderen Zugang dazu zu wählen, so dass man eben, wenn man wie ich sich auf so einen Abend vorbereitet und diesen Text dann auch liest, am Ende dann denkt, naja, aber das bleibt dann doch leider etwas dünn.
Das Leiden anderer betrachten heißt das Stück am Schauspiel Köln, das heute uraufgeführt wurde nach einem Essay von Susan Sontag. Christoph Ohrem war als Kritiker für uns dort. Nächste Vorstellung, die ist am Dienstag. Und ich sage Dankeschön, Christoph.
Gern.
Im September hat das Deutsche Nationaltheater Weimar seine Spielzeit mit dem sogenannten Equinoctium I begonnen. Das war ein langes Theaterwochenende, man kann auch sagen ein Festival, in dem sich die unterschiedlichen Sparten begegneten. Und damals war schon klar, dass es auch ein Equinoctium II geben würde. Das findet jetzt gerade an diesem Wochenende in Weimar statt. We carry our past, lautet das Motto. Und ein Programmpunkt ist die Opernpremiere Die tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold gewesen. Uwe Friedrich war für uns heute Abend dabei. Uwe, zunächst mal zur Story, die ja sehr erinnert an Hitchcocks Vertigo. Ein Mann kommt über den Tod seiner Frau nicht hinweg und verliebt sich in eine verblüffend ähnlich aussehende. Ist das auch die Geschichte, die heute Abend erzählt wurde?
Das ist nicht die Geschichte, die heute Abend erzählt wurde, denn irgendjemand muss wohl dem Regisseur Dorian Dreyer und der Dramaturgin Charlotte Hennen zwar gesagt haben, dass es eine Hitchcock-Verfilmung gibt, aber offenbar haben die das verwechselt mit Psycho. Nun ist
auch
aber
kein schlechter
Paul
Film.
Kein schlechter Film, hat nur leider nichts mit der Handlung zu tun. Paul ist eben nicht Norman Bates, sondern wäre Scotty Ferguson für die Cineasten unter uns. Hier ist es aber so, dass dieser Paul nicht etwa von einer Marietta fasziniert ist, die der verstorbenen Gattin Marie ähnlich sieht, sondern diese Marietta sieht seiner Mutter ähnlich. Dann sind wir aber in einem ganz anderen sozusagen Skandalkreis, eben Ödipus-Komplex, dagegen wiederum, im Prinzip muss ich jetzt auch mal vorausschicken, ich habe gar nichts dagegen, wenn man Opern uminterpretiert, wenn man sagt, ah, da gibt es so eine Assonanz und da machen wir ein anderes Feld auf. Hier ist es aber so, dass die Oper sich auf allen Ebenen mit Händen und Füßen gegen diese Interpretation wehrt. Dafür muss also laufend der Text geändert werden. Da heißt es nicht mehr, du erinnerst an die Tote oder an Marie, sondern du erinnerst an Mama. Das sorgt wirklich für unfreiwillige Komik. Und was das Entscheidende oder was für mich fast noch schlimmer ist, dann stimmen die musikalischen Mittel Korngolds nicht mehr. Korngold hat eine Oper auch in dieser sehr überbordenden Musik, eine Geschichte abgebildet in seiner Oper, die von Liebe, von Verlust, von Trauer, von Depression meinetwegen auch handelt, aber eben nicht von unglaublichem Tabubruch. Da müsste man dann eben sich Elektra angucken von Strauss oder meinetwegen Ödip von Enesco, aber eben nicht die Tote Schar.
Okay, man könnte dann sagen, ist doch eigentlich schon genug drin in dieser Oper, so in der Ursprungsform, ist dann aber noch ein bisschen mehr aufgeladen worden oder vielleicht sogar überfrachtet?
Das ist einfach in die vollkommen falsche Richtung gedrängt. Und das ist deshalb doppelt schade, weil Dorian Dreyer sich von seinem Bühnenbildner David Hohmann einen eigentlich sehr nutzbaren Raum hat bauen lassen, nämlich das Zimmer, das düstere Zimmer von Paul, und dahinter im Grunde dreimal den gleichen Raum tief gestaffelt, der je nach Beleuchtung sichtbar oder dann wieder unsichtbar wird. Und da drin wird dann mit auch visuellen Symbolen gearbeitet. Da spiegeln sich Handlungen. Also wenn Paul, ich sag's nochmal, dummerweise sich an seine Mutter annähert, eigentlich, wenn das Marie wäre, sähe das sehr schön aus, wäre das sehr zwingend, wenn er den Kopf in ihren Schoß legt, wenn er sich ihr annähert oder sich von ihr wieder entfernt, wenn Bewegungen in der Gegenwart der Oper gespiegelt werden mit der Vergangenheit der Geschichte. Das ist alles schon gut gemacht, aber führt in die vollkommen falsche Richtung, weil das Konzept grundfalsch ist.
Die Musik ist üppig, spätromantisch, sehr schön, finde ich, aber angeblich auch sehr, sehr herausfordernd. Und man sagt ja auch, die Rolle des trauernden Witwers bzw. Sohns Paul gilt als quasi unsingbar. Wir hören mal rein, ob das wenigstens gelungen ist heute Abend.
Corby Welsh ist der Tenor. Die Tote Stadt ist eine meiner erklärten Lieblingsopern. Ich habe schon sehr, sehr viele Tenöre gehört in dieser Rolle. Einige auch spektakulär scheitern. Die Rolle ist in der Tat wahnsinnig schwer zu singen. Kaum einer kann das so souverän wie Corby Welsh. Der macht so schöne Sachen. Der kann aus einem Piano ein echtes Forte entwickeln, das wirklich singen und dann die Stimme auch wieder zurückkriegen. Der kann diesen getriebenen und verzweifelten und depressiven Mann stimmlich darstellen. Das ist schon ganz, ganz grandios. Daniela Köhler ist Marie und Marietta, in dem Fall eben Pauls Mutter. Das geht so ein bisschen mehr ins Hysterische in ihrer Gestaltung, funktioniert aber auch sehr gut. Einer meiner Favoriten, es gibt noch ein paar andere wichtige Rollen, ist Sarah Mehnert als Brigitta. Nun muss ich aber noch eine Einschränkung machen. Dominik Beikirch, den ich eigentlich sehr, sehr, sehr schätze als Dirigenten gerade dieses Repertoires, der hat da hörbar Spaß im Graben und das Orchester auch. Es ist nur durchgehend zu laut. Das hat so eine Dauererregung, die dann auch die Sänger in nicht immer angebrachte Lautstärkenregionen treibt. Und als es dann so gegen 22:30 zu Ende war, glaube ich, die waren auch wirklich alle glücklich, dass sie nicht noch 10 Minuten singen mussten.
Unser Opernkritiker Uwe Friedrich über die Tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold. Heute Abend war Premiere beim Equinoctium 2 in Weimar und die nächste Vorstellung, die ist dann am kommenden Freitag. Zum American Dream oder American Way of Life gehört auf jeden Fall auch das Einfamilienhaus in der Vorstadt. Schriftsteller und Regisseure arbeiten sich daran ja immer wieder ab, weil dieses Suburban Life ebenso ja, faszinierend wie abgründig ist. Und das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main tut das jetzt auch in einer Ausstellung. Jenseits eines Lifestyles stellt sich heute ja mehr denn je die Frage, wie die Zukunft dieser Wohnform Einfamilienhaus im Grünen aussieht. Denn beliebt ist sie nach wie vor, auch bei einer Mehrheit der Bundesbürger. Nur vor dem Hintergrund Wohnraummangel, Klimakrise und alternder Gesellschaft eben auch etwas fragwürdig. Gesprochen habe ich darüber mit der Kuratorin der Frankfurter Ausstellung, Jorun Jensen. Hallo und guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Jensen, das Thema Suburbia ist ja eigentlich ein Fass ohne Boden, angefangen vom Architekten Frank Lloyd Wright, der die Idee der Einfamilienhaussiedlung ja schon Anfang der 1930er Jahre propagierte, bis hin zu so Filmen wie Revolutionary Road, Zeiten des Aufruhrs. Wie gehen Sie als Architekturmuseum denn daran? Fasziniert, analytisch oder kritisch?
Ich würde sagen, wir nehmen diese drei Ebenen zeitgleich mit, weil wir eben über eine wirklich gesellschaftliche Dimension sprechen, die nicht nur eine architekturtypologische Ebene mitdenkt, sondern auch über Geschlechterdifferenzen, aber eben auch die damaligen Rassenpolitiken bespricht.
Das heißt, Suburbia ist auch immer ein Ort, an dem ja mangelnde Diversität und Vielfalt herrscht?
Zumindest. Und diese Bilder prägen eben ganz stark die Bilder der Vorstadt bis heute. Sind das die Wohnideale der Suburbs aus den 1950er Jahren? Das heißt, damals waren wirklich die Vorstädte geprägt von homogenen weißen Gruppen, geprägt von einem Bürgertum. In den Suburbs war ganz ausschlaggebend eben auch diese neue Erfindung der Transportwege im 19. und 20. Jahrhundert durch Eisenbahn, durch Dampfloks, durch Straßenbahn, aber eben natürlich dann auch durch das Automobil. Und nicht nur diese Transportwege sind dabei total wichtig zu nennen, sondern eben auch wirklich diese bürgerliche Utopie oder dieses bürgerliche Ideal vom Leben in der Vorstadt im Grün, denn die Stadt stand für Elend, für Dreck, für Krankheiten. Aber eben nicht nur das, sondern in diesem Bürgertum und in dieser bürgerlichen Lebensweise war auch die Trennung von privaten und öffentlichen Sphären ganz wichtig. Und das sehen wir natürlich enorm in der Vorstadt. Der Hausherr, der fährt aus der Vorstadt in die Großstadt zum Arbeiten und die Arbeiterfrau, also der Hausfrau, die bleibt dann natürlich in den Vororten manifestiert.
Bildern lässt sich das reichlich. Man denke nur an die Margarine-Werbung der 80er Jahre in der alten Bundesrepublik oder an so Magazine wie Schöner Wohnen. Dieser Traum vom Einfamilienhaus, der ist ja eigentlich überall.
Der ist wirklich überall. Der hat sich natürlich mit diesem US-amerikanischen Vorbild nicht nur in Deutschland ausgebreitet, sondern ich beschränke mich jetzt mal an Europa, an ganz Europa. Man könnte wahrscheinlich sogar sagen weltweit. Aber in Deutschland gibt es da natürlich auch durch die bundesdeutsche Nachkriegszeit eine ganz besondere Perspektive drauf. Und wir erzählen eben diese Geschichte des westdeutschen Einfamilienhauses anhand der Schöner Wohnen. Und zwar tun wir das zusammen mit dem Forschungscluster Auerhaus und dem Marian-Stegmann-Institut Kunst und Gender. Denn Jan Engelke und Rosanna Umbach haben beide zu dieser Zeitschrift promoviert. Und das ist ganz faszinierend, denn in dieser Zeitschrift zeigen sich natürlich interessant zu analysierende Familienbilder. Wir haben dann natürlich glückliche Familien in wunderschönen, farbenprächtigen Home-Stories in ihrem eigenen Familienhaus. Und diese Zeitschrift, das ist ja kein Fachmagazin für Architektur, sondern wirklich eine illustrierte Zeitschrift, die mit dieser Wohndidaktik eine ganz breite Bevölkerungsmasse angesprochen hat und dabei natürlich aber auch gewisse Ideologien der Nachkriegszeit damit verflochten hat. Und damit sehen wir nämlich auch, dass das Eigenheim wirklich ein politisches Projekt war, wo auch PolitikerInnen eingeladen waren oder Politiker, zum Beispiel Ludwig Erhard, der damalige Wirtschaftsminister Anfang der 1960er Jahre, der im Zitat sagte, Sie lernen mich besser kennen, wenn sie dieses Haus ansehen, als etwa, wenn sie mich eine politische Rede halten hören. Also da sehen wir, welche subtile Politik wirklich auch in diesen visuellen, sehr schön ansprechenden Bildern der Schöner Wohnzeitschrift liegen.
Fast die Hälfte der Deutschen lebt in einem solchen Einfamilienhaus in Suburbia. Warum lieben die Menschen diese Wohnform so sehr?
Naja, ich würde sagen, es ist ein sehr emotionales Thema. Es hat ja durchaus auch sehr viele Vorzüge. Also man ist in der Vorstadt im Grün, es gibt diesen schönen Rasen. Wenn es auch ein Eigentum ist, ein Eigenheim, dann gibt es natürlich auch bestimmte Freiheiten, sich da persönlich auszuleben und eben auch diesen Raum zu gestalten. Gleichzeitig haben wir natürlich aber auch eine starke Wohnungskrise aktuell, zumindest in Ballungsräumen. Und wir denken, dass eben in diesem Bestand der Einfamilienhäuser, die eben ganz enorm entwickelt und gebaut wurden, in diesem Boom, also in diesen Wirtschaftswunderjahren, die wir eben in der Schöner Wohnzeitschrift zeigen, dass in diesem Bestand ein ganz großes Potenzial steckt für den Weiterbau und Umbau dieses Bestands, um neue Wohneinheiten
das
zu etablieren.
Heißt, da schauen Sie auch nach vorne. Wie sieht das denn aus, indem man umbaut, indem man weiterbaut, indem man verdichtet?
Genau, es geht nicht darum, neue Häuser in den Hintergarten zu setzen, sondern es geht wirklich um eine sehr sachte und sehr kluge Transformation. Es gibt den Energiebonus Südtirol, mit dem eine Förderstrategie etabliert wurde, die wir nur als Beispiel nennen, durch die eben bei energetischer Sanierung das Eigenheim erweitert werden darf. Und das nehmen wir als Beispiel, um zu zeigen, mit eben ähnlichen Förderstrategien könnte man auch heute in Deutschland einen Familienhausbesitzerin dazu ermutigen, ihr Eigenheim zu teilen. Und zwar nicht nur zu erweitern, um ein schönes, großes Wohnzimmer zu haben, sondern wirklich, um neuen Wohnraum in eben diesem Bestand zu schaffen, weil wir natürlich auch mit dem demografischen Wandel sehen, dass diese Fläche einfach nicht genutzt wird. Es gibt starke Vereinsamung und wir sehen, dass Einfamilienhäuser tatsächlich im Schnitt nur von 1,8 Personen bewohnt werden. Das ist eine sehr zentrale Zahl, bei der man sich anfangen kann zu wundern.
Ja, und das auf oft mehreren hundert Quadratmetern. Ne? Gibt es denn eigentlich Untersuchungen über nachbarschaftliche Verhältnisse? Also man hat ja auch so ein Bild von verödeten Straßenzügen nach Einbruch der Dunkelheit im Kopf, von Nachbarschaftsstreit oder auch eben diesen totalen Rückzug ins Private. Aber vielleicht ist das ja auch ein Vorurteil der Städter, die eben eine andere Wohnform vorziehen.
Das ist eine interessante Frage. Das hat natürlich auch wirklich was zu tun mit Bauordnungen, die das oft gar nicht zulassen, zum Beispiel Mehrfamilienhäuser oder ab einer bestimmten Etage zu bauen in Einfamilienhaussiedlungen. Dazu lade ich herzlich ein zu einer Führung mit den Kolleginnen auch Valerie Kronauer, die eben zu diesem Transformationspotenzial eben auch bei der TU München arbeitet, sich weiter auszutauschen. Denn natürlich brauchen wir nicht nur typologische Lösungen, die wir anbieten. Wir zeigen wirklich sehr schöne kleine Modelle in der Ausstellung, die in Seminararbeiten entstanden sind an der TU München. Es geht nicht nur um typologische Lösungen, sondern natürlich, wenn wir über Baurecht sprechen, dann brauchen wir auch politische Lösungen.
Jorun Jensen vom Deutschen Architekturmuseum Frankfurt am Main über Suburbia, eine Ausstellung über den Traum vom Einfamilienhaus im Vorort, zu sehen dort bis zum 18. Oktober. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und wie immer samstags hier bei Fazit der Rückblick auf die Woche in der Feuilleton-Presseschau. Heute mit Arno Orzesek.
Ist es okay? Ist es wirklich okay? Oder nur okay, okay? Fragte eine Überschrift in der Tageszeitung. Und wir geben diese Fragen nun an Sie weiter. Finden Sie es okay, dass wir uns im Wochenrückblick ausschließlich mit Feuilletons vom Anfang der Woche befassen? Machen wir sonst ungern, denn am Ende einer Woche scheint ihren Anfang ja oft schon einen Monat zurückzuliegen, zumindest gefühlt, wie man heute sagt. Doch der Tod von Jürgen Habermas und die Oscarverleihung waren nun einmal, samt dem Komplex Wolfram Weimar Leipziger Buchmesse, die Top-Themen. Habermas war nicht hip und cool. Er war viel besser, behauptete die Soziologin Eva Illouz in der Süddeutschen Zeitung. Habermas war das nüchterne Gewissen Deutschlands und Europas. Er wandte seinen Blick nicht von den Verbrechen Europas ab und doch half er uns, an uns selbst zu glauben. Da die dunkle Aufklärung langsam die Oberhand gewinnt, bleiben wir Weisen der Vision der hellen Aufklärung, die er mit solcher Leidenschaft verteidigte. Auch die Publizistin Caroline Emke hob in der SZ auf die Leuchtkraft des Verstorbenen ab. Mit Jürgen Habermas ließ sich leidenschaftlich und durchaus scharf diskutieren, aber nie, wirklich nie ging man geschwächt oder verletzt daraus hervor, sondern immer nur klüger, froher und auch eigentümlich heller. Verhalten kritische Töne dagegen von Oliver Weber in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Trotz seiner vielen wissenschaftlichen Arbeiten blieb Habermas eine Figur, die das Licht der Öffentlichkeit nie verließ und nie verlassen wollte. Im sogenannten Historikerstreit wandte er sich mit Wurf gegen jene apologetischen Tendenzen, die er bei Historikern im Umfeld des Bundeskanzlers Kohl erblickte. Die Singularität der nationalsozialistischen Verbrechen sollte durch keinen Vergleich mit den Untaten des Stalinismus relativiert, gar auf diese kausal bezogen werden. Nicht immer trafen diese richtigen Einwände auch die richtigen Gegner. Der Streit belastete auch das bisher enge Verhältnis von Habermas zu dieser Zeitung und andersherum. Oliver Weber in der FAZ. Im Spiegel erklärte der Kulturhistoriker Philipp Felsch, in Habermas Theorie zählt allein die Stimme der Vernunft, die Kraft des besseren Arguments. Doch, es ist paradox. Die größte Wirkung hat Jürgen Habermas ganz sicher nicht mit den knapp 1200 Seiten der Theorie des kommunikativen Handelns erzielt, sondern mit Zeitungsartikeln wie denen zum Historikerstreit, die ganz wesentlich von ihrer rhetorischen und polemischen Schärfe leben. Dadurch hat er in gewisser Weise seine eigene Theorie widerlegt. Geht es allein nach der Textmenge, hat der Tod von Jürgen Habermas die Wochenzeitung Die Zeit am tiefsten getroffen. Sie füllte, von einem Artikel abgesehen, ihr gesamtes Feuilleton mit Nachrufen. Hier, Umstände halber, nur einige Überschriften samt den Nachrufernamen. Recht hatte er, recht hat er. Michel Friedmann. Er ist nicht widerlegt. Rahel Jäggi. Er schrieb unverschämt selbstbewusst in einem kühlen, sonoren Sound. Thomas Assheuer. Jürgen, das versteht keiner, sagte seine Frau, Sheila Ben Habib. Dieser Witz, diese Großzügigkeit, Nicole Deitelhoff. Er wird in den Kneipen Ostasiens diskutiert, Kenichi Mishima. Wir saßen beim Griechen zusammen, Joschka Fischer. Soweit einige Töne aus dem gemischten Chor der Nachrufer auf Jürgen Habermas in der Zeit. Und nun, um im Bild zu bleiben, zwei lange Arien, die Oscarverleihung betreffend, zunächst von dem FAZ-Autor Dietmar Dart. Die Wirklichkeit 2026, Trump, Inflation, Krieg, Naturverwüstung, Unrecht. Die Oscar-Zeremonie 2026, Witzbolde, Schauspiel- und Regietalente, die ein paar Stunden lang so tun dürfen, als könnten sie auf heiter feierliche Distanz zu besagter Wirklichkeit gehen, mit kleinen Spitzen gegen sie. Zwei Filme, um die es in der Zeremonie vor allem ging, handeln exakt von solchen verschärften Kontrasten zwischen gesellschaftlichen Übeln und parallelgesellschaftlichen Ausweichräumen. Sinners von Ryan Coogler und One Battle After Another von Paul Thomas Anderson. In Cooglers Film versuchen Menschen, die tagsüber auf Baumwollfeldern schuften müssen, am Abend ein wenig Glücklust und Kultur in einer selbstverwalteten ärmlichen Bude zu genießen. Aber Ungeheuer, die aussehen wie die Leute, unter deren Joch die Feiernden tagsüber leiden, dringen in den Schutzraum ein und richten ein Blutbad an. Der Film ist ein Meisterwerk. Er enthält die glorreichste Feier musikalischer Schönheit, emanzipierter Diaspora-Kunst der ganzen Tonfilmgeschichte. In der Tageszeitung Die Welt erklärte Jan Küveler, ästhetisch war der Jahrgang außergewöhnlich stark. Filme wie Blue Moon mit einem Ethan Hawke zum Niederknien, Marty Supreme mit Timothée Chalamet oder Sentimental Value hätten in anderen Jahren als klare Favoriten gegolten. Dass sie teilweise gar nichts gewannen, lag weniger an ihrer Schwäche als an der ungewöhnlichen Stärke des Feldes. Sinners hat gezeigt, dass das amerikanische Kino immer noch große, originelle Genrewerke hervorbringen kann, getragen von Musik, visueller Wucht und einer politischen Unterströmung, die nie ins Predigerhafte driftet. Und One Battle After Another hat bewiesen, dass ein Hollywood-Film auch im Jahr 2025-26 noch radikal sein darf, formal eigenwillig, erzählerisch verrückt und politisch bissig. Jan Küveler in der Welt. Tja, nun bleibt uns für das dritte Top-Thema der Woche, der Weimar Buchmessekomplex, kaum noch Zeit. Bei der Eröffnung der Buchmesse in Leipzig hatte es Kulturstaatsminister Weimar erwartungsgemäß schwer. Es gab Zwischenrufe und Rücktrittsforderungen, fasste Gerrit Bartels im Berliner Tagesspiegel zusammen. In der Welt berichtete Marc Reichwein, Auftritt Weimar, Buhrufe. Natürlich kann er an diesem Abend gar nichts richtig machen. Selbst eine Mea Culpa-Rede hätte nichts geholfen. Er will sich erklären, hofft auf Applaus mit Habermas, betont dessen herrschaftsfreien Diskurs. Sich gegenseitig zuzuhören, das sei das Habermas-Verfahren. Damit wären wir inhaltlich wieder zurück am Anfang, enden aber hier. Da das Wetter an diesem Sonntag in Deutschland überwiegend gut sein wird, lautet unser Freizeittipp mit einer Überschrift der FR: Folge dem Licht.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.